Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir haben ja gestern schon einen tiefen Vortrag von Amparo hören dürfen, in der Früh noch von Schwester Maria Dulcissima. Und dann am Nachmittag hat uns Amparo erinnert, wie wir mit der Vernunft nützen sollen, um unseren Weg zur Heiligkeit zu beschreiten. Und heute geht es weiter, nachdem du, Amparo, uns gestern so den Himmel schon schmackhaft gemacht hast, wirst du uns heute noch mehr von der Herrlichkeit Gottes erzählen. Und wir freuen uns schon sehr darauf.
Herrlichkeit Gottes, weil ich ihn gut kenne, oder wie? Ja, guten Morgen euch allen. Wir haben gestern über mehrere Begriffe gesprochen, die ein bisschen mühsam waren. Wahrheit, Gesetz, Freiheit, Verstand. Und heute geht es beginnt mit Schönheit. Und Schönheit ist schon ein sehr schöner Begriff, aber es ist nicht immer schön, so wie wir es uns vorstellen. Ich beginne wieder mit den Griechen, die liebe ich. Die griechische Philosophie hat die Transzendentalien entdeckt. Und zwar haben sie immer gesprochen von etwas, was es nicht hier auf Erden gibt. Also transzendent heißt es über uns hinaus. Und sie haben ein Feeling gehabt für das, was wir hier nicht sehen, aber es wahrscheinlich gibt, obwohl sie keine Offenbarung hatten. Diese Transzendenten waren für sie mehrere, aber vor allem waren drei, eben Wahres, Gutes und Schönes. Wie sind sie darauf gekommen? Eben durch die Betrachtung der Welt. Sie haben behauptet, wenn wir sagen, etwas ist schön, haben sie sich gefragt, schön in Bezug auf was? Warum sagen wir, etwas ist schön? Es muss etwas geben, was es schön ist, und wir ziehen Bezug darauf. Oder wenn etwas gut ist, haben sie sich gefragt, gut, was ist gut? Worauf bezieht sich dieses Gut? Und wenn wir sagen, es ist besser als was? Ist eine herrliche Logik. Und so haben sie gemerkt, es gibt etwas über uns, was das Schöne schlechthin ist, das Wahre und das Gute schlechthin ist. Das ist ein wahnsinnig guter Weg, um zu Gott zu gelangen. Der heilige Thomas von Aquin hat wieder, auch ein Lieblings von mir, diesen Weg genommen, um die Existenz Gottes ohne Offenbarung zu erklären. Und hat genau diesen Weg genommen, den Weg der Transzendenten. Diese Werte, die wir verwenden, ohne zu wissen, worauf wir uns beziehen, aber sie sind auf einen Bezug, und dieser Bezug ist Gott. Gott ist das Wahre, das Schöne, das Gute. Und es bleibt nicht hier bei uns, sondern es ist immer mehr, immer besser, immer gut. Und das, was wir in uns spüren, wir sind immer glücklich, und hier gibt es eine super Stimmung und wir sind alle froh, aber wir spüren immer eine Sehnsucht, die immer da ist nach mehr. Und je mehr wir die Liebe spüren und je mehr wir kosten und erfahren, wie schön Liebe ist, desto mehr wollen wir. Und wir möchten dann nicht aufhören. Die leidenschaftlichen Typen werden sagen, endlich ist eine da, die mich versteht. Ihr sollt euch auch zusammennehmen. Aber die nicht so leidenschaftlichen, vielleicht die Schüchternen, die eher so ein bisschen zurückhaltend sind, werden auch das sehr gut verstehen. Weil sie können das nicht ausdrücken, Aber sie spüren diese Sehnsucht genauso. Und diese Sehnsucht nach dem Ewigen hat jeder Mensch. Jeder Mensch. Und heute, also ich immer wenn ich diese Welt betrachte, merke ich, wie groß die Sehnsucht nach Gott ist. Viele wissen es nicht und suchen Gott, indem zum Beispiel man extreme Sporte auswählt. Noch höhere Berge, noch ärger, noch gefährlicher, noch, ich denke mir, hi, Gott ist auf dem Berg, aber du kannst ihn auch leichter finden. Aber sie suchen nach mehr. Risikofreudig, noch mehr Risiko, noch mehr verrückt. Okay, oder in der Ehe, noch ein Partner. Ja, ich probiere es noch einmal. Weil sie mehr wollen. Die arme Frau ist schon verzweifelt, weil sie den Mann nicht erfüllen kann. Aber das ist kein Problem. Das ist die Sehnsucht nach Ewigkeit. Und wir wissen nicht, dass diese Sehnsucht hier nicht zu stillen ist. Oder wir machen ständig Reisen. Die Leute reisen schon zum Teil zu Orten, ich muss immer dann im Atlas schauen, wo das ist. Ich war dort und es war super und mir ist peinlich zu fragen, wo ist das? Aber dann schaue ich zu Hause, irgendeine verlorene Insel von Indonesien, boah, fantastisch. Aber ich denke mir, okay, sie suchen Gott. Und genau diese Haltung, die wir alle spüren nach mehr, und das ist diese Transzendenz. Es geht über uns hinaus. Wir schaffen es nicht hier. Es gibt einen spanischen Autor, Pedro Salinas, der sagt, was für ein toller Vorabend ist die Welt. Wie wird der Himmel sein? Wie wird wohl der Himmel der nicht endende Festtag der Liebe sein, wenn dieser Vorabend, die Welt, so viel Wunder und Größe in sich birgt? Wie ist wohl die Hölle beschaffen, wenn sie einen Festtag mit solch einem Vorabend ablehnt? Wie kostbar ist die Welt, die auf diesen großen, immerwährenden Festtag vorbereitet? Sie regt uns an, einen jeden Augenblick mit der Schwungkraft der Ewigkeit zu begegnen. Ich komme zur Schönheit im Himmel, in der Ewigkeit, aber ich möchte eben in der Welt landen. Was für ein schöner Vorabend diese Welt ist. Das ist ein Vorabend für den Himmel. Und wir können uns Gott vorstellen durch die Schönheit der Welt. Und das ist der Gag. Die Welt ist bereits Himmel, wenn wir wollen. Ich glaube, die Schwester Dulcissima, Maria Dulcissima, hat gestern auch den älteren Bruder vom Gleichnis des verlorenen Sohnes gebracht. Der ältere Sohn muss von seinem Vater folgenden Satz hören: Alles, was mein ist, ist dein. Du Dummkopf, alles, was mein ist, ist dein. Also der Himmel ist deins. Nur du bleibst in deinem Zimmer mit deinem Hörgerät und hörst sonst nichts. Du schaust nur auf dich, aber mach das Fenster auf. Und genau das, wir werden den Himmel genießen, wenn wir bereits in dieser Welt schon Gott entdecken und Gott genießen. Der heilige Josef Maria Escrivá hat gesagt, man kann nur im Himmel glücklich sein, wenn man schon auf Erden glücklich war. Es ist immer alles in einem Kontext. Aber es stimmt schon, man begegnet schon dem Göttlichen hier auf Erden. Und darum geht es hier heute in diesem Vortrag. Ich wollte über den Himmel sprechen, aber dafür möchte ich über die Welt sprechen. Und über die Entdeckung und die Liebe dieser Welt. Was für ein schöner Vorabend. Gott hat uns die Welt irgendwie geschenkt und hat uns gesagt, macht was. Und wir haben was gemacht. Das ist wunderschön geworden. Wir können schon was. Und nicht nur die Natur ist schön. Ich muss immer lachen, wenn die Leute sagen, um zu beten, muss ich immer auf einen Berg gehen und so. Ja, super. Ich muss immer irgendwo sitzen. Gut. Und in der Natur ist Gott, aber Gott ist auch im Asphalt. Gott ist auch in den schönen Fassaden. Ich denke mir, wow, was für Architekten haben wir da. Es ist immer ein Funken Gottes in jedem Menschen, der mitgestaltet. In schönen Büchern ist Gott. Was für Schriftsteller haben wir? Die Menschen sind gut. Wir haben eine wunderschöne Welt geschaffen und es gibt Fortschritt und es wird immer schöner. Wir entdecken Gott in den Freundschaften, in guten Gesprächen. Oft ist ein gutes Gespräch viel schöner als ein Mittagessen. Und ich glaube, es tut uns auch gut, geistliche Genüsse zu entdecken. Nicht nur für die zölibatären Menschen, die irgendwie sich geistig üben müssen, sondern auch für die verheirateten Menschen. Geistige Genüsse zu finden, intellektuelle Genüsse, das ist ein Traum. Es gibt sogar Gott bei einer Sendung vom ORF. Es sind Menschen, die diese Sendung machen und die sind oft wunderschön. Also Gott in der Welt entdecken heißt die Welt lieben, weil sie von Gott ist. Und schon auf der Erde ein bisschen im Himmel sein. Und sich immer wieder daran erinnern, wir sind im Himmel bereits. Gott hat mir die Welt geschenkt. Je mehr wir die Welt lieben, desto mehr freuen wir uns auf den Himmel. Teresa von Avila hat das Gegenteil behauptet. Sie hat gesagt, das Leben ist eine schlechte Nacht in einem schlechten Wirtshaus. Gut, ich glaube, das kann sich nur eine Mystikerin leisten, weil sie schon so nah an Gott war, dass diese Welt schon lächerlich war. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid. Ich genieße immer noch die Welt. Und ja, es gibt schlechte Nächte in schlechten Wirthäusern, aber gut, sie hat aber das Leben so beschrieben, das muss ich auch sagen. Also die Welt, in der Welt heute das Glück finden und Gott finden und den Himmel finden, die Herrlichkeit Gottes. Und dafür habe ich wieder zwei Wege. Der erste Weg ist die Gotteskindschaft entdecken. Gotteskindschaft. Ich weiß nicht, ob wir immer dasselbe meinen, wenn wir sagen, mein Gott, der ist halt ein Kind Gottes. Ich denke immer wieder, am Gesicht erkenne ich, ist das eine Freude oder eher eine Niedermachen. Ein armes Kind Gottes, was kann man machen? Kind Gottes zu sein, ist keine Kleinigkeit. Aber ich glaube, wir müssen uns vertiefen in diese Sohnschaft, Kindschaft Gottes. Es gibt nur eine Sohnschaft, das ist die Gottvater und Gottsohn. Das ist die einzige Sohnschaft. Es gibt keine andere Sohnschaft. Wir dürfen Kinder Gottes genannt werden, weil wir an der Dreifaltigkeit uns beteiligen, weil wir durch Christus Kinder Gottes geworden sind, aber durch Christus. Das heißt, es ist eine tief theologische Wahrheit. Es ist nicht ein billiger Trost. Und die Frage ist, habe ich das kapiert, dass durch meine Gotteskindschaft ich einen Weg gefunden habe, um in die Dreifaltigkeit hineinzukommen. Das ist eben ein sehr schöner, tiefer Gedanke. Ich bringe es heute nur so. Ihr könnt euch nachher vor der Anbetungskapelle hinsetzen und darüber nachdenken. Aber zwischen Vater und Sohn gibt es eine wahnsinnig tiefe Beziehung. Es kommt niemand rein. Aber wir dürfen hineinkommen in diese Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Das ist amazing, wie man heute sagt. Also Kind Gottes zu sein, ist nicht eine Aufmunterung, um nichts zu tun. Mein Papa macht das schon, indirekt ja, aber es ist vor allem eine Aufmunterung, um unsere Würde zu erkennen. Durch Christus komme ich in die Dreifaltigkeit hinein und bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Es ist nicht wie, ich weiß nicht, wie eine Libelle, die auch ein Geschöpf Gottes ist. Es hat kein ein anderes Niveau. Und diese Gotteskindschaft kommt erst durch die Taufe. Und wie in jeder Kindschaft müssen wir auf den Erstgeborenen schauen. Der Erstgeborene ist der Herr. Und jede Bemühung um eine Identifizierung mit Christus, mit seiner Person, ist eine Steigerung in meine Gotteskindschaft. Indem ich mich bemühe, immer mehr bei Christus zu bleiben, steigt sich meine Würde als Tochter oder als Sohn Gottes. Und das endet schon das Leben. Das ist, also nach dem theologischen mühsamen Weg, sage ich, okay, das habe ich kapiert, jetzt möchte ich es genießen. Das Gebet eines Kindes Gottes ist anders. Weil wir uns bemühen, in die Beziehung, also in unserem Gebet sollten wir so mutig sein, zu sagen, ich möchte in der Beziehung, ich möchte im Dialog hineinkommen zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Was redet ihr da zu zweit? Da möchte ich sein. Und es ist, also, das ist der Himmel. Wir werden einmal in der Dreifaltigkeit sein. Und wir probieren hier aus, in diesen Dialog hineinzukommen. In diesem wahnsinnige, ich weiß nicht, Lebensdynamik der heiligsten Dreifaltigkeit. Das heißt, unser Gebet ist anders. Unsere Arbeit ist anders. Wie arbeitet ein Kind Gottes? Ein Kind Gottes, das in der Dreifaltigkeit drinnen ist. Boah, ich weiß nicht, der ist Zauberer wahrscheinlich. Oder die gesellschaftlichen Beziehungen. Die gesellschaftlichen Beziehungen ändern sich. Ich sage immer, wenn wir uns alle Christen bewusst werden, wer wir sind, wie die Gotteskindschaft in uns greift, würde die Welt irgendwie in Flammen stehen. Eine Atombombe wäre nichts. Es sind immer, wenn sich zwei Christen begegnen, ist, wir sehen in den anderen Christus und sie sehen in mir Christus. Leider. Das heißt, es ist ein Christus, der ein Christus begegnet. Und das ändert schon sehr unsere Beziehungen, unser Umgang, unser Leben. Also die Gotteskindschaft ist nicht zu unterschätzen. Und ich rate euch, viele Bücher zur Gotteskindschaft auszusuchen und zu lesen, weil es verändert hier unser Chip. Und natürlich gehe ich glücklich durch das Leben, weil ich weiß, okay, ich kämpfe, ich bemühe mich, ein anderer Christus zu werden, die Gefühle Christi zu haben, das Leben Christi zu führen. Und es wird schon gut gehen, oder? Was kann schief gehen? Ich meine, das Kreuz ist angekommen, aber es wird schon gehen. Das Leben Christi zu leben, ist ein anderes Niveau des Lebens. Gut. Das heißt, auf Christus zu schauen und nicht auf den Nachbarn. Auf Christus zu schauen und nicht auf meine eigenen Vorstellungen von Perfektion, von was ich gehört. Auf Christus schauen und nicht auf das, was alle tun. Gut, also ich gebe Gedanken zum Nachdenken. Gut, der zweite Punkt, um diese Welt, in diese Welt zu den Himmel zu entdecken, ist die Arbeit als Ort der Begegnung mit Christus zu sehen. Die Arbeit hat sich in den letzten Jahrhunderten sehr verändert. Jetzt ist die Arbeit nur mehr, ich weiß nicht, ein Gehalt. Ein Gehalt. Ich muss eigentlich arbeiten, weil ich Geld brauche. Schlicht und einfach. Das ist so schade. Arbeit ist viel mehr. Arbeit ist eben Gestaltung der Welt, mitschöpferisch zu sein und gerade ohne Geld. Adam und Eva haben den Auftrag bekommen, die Welt zu gestalten. Und ich weiß nicht, ob es eine Sozialversicherung gab. Und wir haben die Arbeit so eingeschränkt, dass wir nur mehr leben auf das Wochenende hin. Schade. Heute ist schon Donnerstag. Ich habe übrigens gestern das Gefühl gehabt, es ist Wochenende. Dabei war es Mittwoch. Und heute habe ich gedacht, es ist heute nicht Sonntag, sondern Donnerstag. Ich weiß nicht. Es ist nur das geworden, wofür ich meine Bedürfnisse ausgleichen kann. Ich brauche Arbeit, um dann reisen zu können. Ich brauche Arbeit, um das können uns die Tiere, Himmel. Deshalb ist die Arbeit eines Menschen, der kein Geld verdient, super. Gestaltung der Welt. Ich liebe es, wenn man die Leute fragt, was macht und es kommen ganz große Antworten. Niemand würde, ich weiß nicht, einem, ein Schweizer fragen, der Welt würde wahrscheinlich nicht sagen. Aber er macht das, er gestaltet die Welt. Und ich glaube, wir müssen das mehr in unseren Köpfen hineinbringen. Auch Haushalt, der unbezahlte Job schlechthin. Und ich will auch nicht, dass man ihn bezahlt. Also gut, es gibt Diskussionen darüber. Aber das ist Gestaltung der Welt und wie? Menschenbildung, Menschenformung. Also es gibt Arbeiten, die keinen so sozialen Wert haben und es ist Arbeit. Auch der Zustand, eine Arbeitslosigkeit eine Zeit lang, kann uns in den Himmel bringen. Die Zeitausnutzung, wie ich die Zeit für andere verwende, wie ich mich vorbereite für die nächste Arbeit, wie ich ein Bewerben schreibe, wie ich, und da ist immer Gott, weil wir mit ihm gestalten und weil wir nicht für uns arbeiten, sondern für die anderen. Es gibt natürlich sehr viele Art und Weisen, die Arbeit zu heiligen und die Arbeit als Ort der Begegnung mit Christus zu sehen. Ich muntere euch auf, euch zu fragen, ob ihr zu Hause und bei der Arbeit derselbe Mensch seid. Ob ihr vielleicht zu Hause sehr lieb seid und bei der Arbeit seid ihr Monster. Oder umgekehrt, in der Arbeit super, war die so eine fähige Frau, ein tapferer Mann, der ist so lieb und zu Hause, komm nach Hause und die Frau zittert. Das ist kein Kind Gottes. Wir sind immer derselbe Mensch, egal wo wir sind. Das ist nicht in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist nicht, das ist nicht der Himmel, den ich hier jetzt schon genieße. Ich ermuntere euch auch, euch zu fragen, möchte ich durch die Arbeit als Person wachsen oder möchte ich nur die Arbeit erledigen? Möchte ich durch die Arbeit besser werden oder möchte ich nur, dass es hinter mir ist? Und die Versuchung ist da und wir sind leider doch nicht im Himmel. Das heißt, es passiert sehr oft, dass es nicht so ist. Aber der Wunsch sollte da sein. Wo sollen wir Gott begegnen, wenn es nicht in der Arbeit ist? Wo bitte? Wir arbeiten 40 Stunden in der Woche, 50, 60. Was ist, wenn wir Gott nicht begegnen? Dann wo findest du ihn? Am Sonntag in der Kirche? Ah, ciao, Bella. Das ist eine sehr kurze Zeit eines Lebens. Wo willst du ein guter Christ sein, wenn es nicht bei der Arbeit ist? Das sind Gedanken, die wir uns immer wieder stellen sollen, um an den Himmel zu denken und um diese Welt zu lieben, um diese Vorhaben des Himmels zu lieben. Gut, am Schluss möchte ich zurück zum Himmel kommen. Es gibt eine Politik, und eben das möchte ich betonen, es gibt eine Politik, die glaubt, wir schaffen hier den Himmel und alles gratis und alles geschenkt und noch mehr und noch mehr. Und ich kann mich gut erinnern, in Wien hat es vor ein paar Jahren die Idee gegeben, dass es Fahrräder gab, die gratis zur Verfügung standen. Und man musste sie in eine Ecke ausborgen und fahren und wieder in eine Ecke lassen und alles perfekt, wir sind doch gute Menschen. Was war? Es wurden alle gestohlen. Jetzt sind sie natürlich, jetzt muss man zahlen, um Fahrrad zu fahren. Ich habe gedacht, willkommen in der Welt. Gut, also naiv dürfen wir auch nicht sein und wir sind nicht im Himmel. Und wir nützen voll aus jedes Detail, das wir ausnutzen können. Wir sind nicht so losgelöst und das wird im Himmel kommen. Aber die Welt hat viele schöne Facetten und diese schönen Facetten kommen von Gott. Die schlechten Facetten sind die Facetten des Himmel, der Hölle, des Teufels. Die müssen wir ja nicht lieben. Also die Sünde liebe ich nicht, ich liebe die Welt. So muss unsere Haltung sein. Immer wenn ich von der Weltliebe spreche, sagt man mir, oh, aber es gibt so viel Böses auf der Welt. Ja, ich liebe die Sünde nicht, aber die Welt liebe ich. Und ich glaube, das muss die Haltung des Christen sein. Sünde nicht, Welt ja. Naiv sein, nein. Optimistisch sein, ja. Freude und Hoffnung, ja. Dummheit nicht. Und somit möchte ich enden. Danke.
Vielen lieben Dank, lieber Amparo. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit haben, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen und darf euch da gleich einladen, aufzuzeigen, wer eine Frage hat.
Amparo, ich habe eine Frage zur... Hörst du mich?
Ja.
Nee, zur Gotteskindschaft. Ich habe eine ganz liebe, vielleicht 30-jährige Koreanerin kennengelernt. Die ist in München jeden Tag in die Messe, nicht jeden Tag, jeden Sonntag in die Messe gegangen. Und irgendwann haben wir länger gequatscht und hat sie gesagt, na, sie ist gar nicht getauft. Und dann... habe ich ihr so einen Anschubs gegeben, ja, überleg doch mal, und so sagte, Anna, ich brauche das nicht, ich bin eh Kind Gottes, weil wenn Gott Vater ist, durch und durch, sozusagen seit aller Ewigkeit, noch bevor es die Schöpfung gab, wie kann er nicht auch mein Vater sein? Also wenn tatsächlich in der Natur, wenn Gott vor aller Schöpfung Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, wie kann er nicht Vater sein? Also ich frage jetzt irgendwie nach der Notwendigkeit der Taufe für die Gotteskindschaft, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die keine Christen sind, sich auch irgendwie in dieser Gotteskindschaft baden dürfen. Und ich habe auch kein Gottesbild, wo ich denke, wenn jetzt eine muslimische Schülerin von mir zu Gott betet, er die Ohren zumacht und sagt, ich höre jetzt dieses Gebet nicht. Eben weil Gott tatsächlich der Vater von allen ist. Dieses Gottesbild habe ich und ich habe meine Tochter schon getauft, oder? Aber diese Notwendigkeit hineingenommen zu werden in diese Vaterliebe Gottes, weiß ich nicht, ob die, wie weit da die Taufe dazugehört oder nicht.
Die Theologen sagen dazu. Nein. Also ich glaube, ganz entspannt sein. Gott hat einen Weg für jeden Menschen. Es ist wahr, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gesendet hat, um uns ein großes Geschenk zu machen. Und zwar das Geschenk der Kirche, der Sakramente der Gnade, der Eucharistie. Aber es gibt Menschen, die das nicht schaffen, nicht verstehen, nicht. Und wir können nur verkündigen und sagen, du, das ist ein Geschenk. Du kannst ohne Geschenk leben und es passiert auch nichts. Man muss ein Geschenk annehmen, können, wollen, in der Lage sein. Und Gott hat einen Weg für jeden Menschen. Das Problem ist schon, wenn jemand Christus kennenlernt und diese Person scheint Christus zu kennen, wenn sie in die Heilige Messe geht und nicht den Schrift schafft, ist schon ein bewusstes Nein gesagt zu haben. Es gibt Menschen, die nie von Christus hören und Gott schafft das auch ohne Christus. Nie ohne Christus. Ohne Christus bewusst bei dem anderen zu werden. Also ich würde ihr einfach die Frage stellen, du, was ist, wenn du einmal merkst, du hast ein großes Geschenk abgelehnt und hast Nein gesagt zu einem großen Geschenk? Und einfach sie führen, auf eine positive Art und Weise zu erkennen, dass sie einiges verpasst. Aber wenn sie Nein und Nein sagt, kann man nur beten, dass Gott aus ihr eine wirklich gute Tochter macht.
Ja, jetzt geht's. Vielen Dank, du hast sehr schön über die Schönheit gesprochen, über das Schöne in der Welt. Du hast den Wert der Arbeit auch betont. Könntest du ein paar Gedanken aus deiner Erfahrung auch noch die Innerlichkeit bei der Arbeit. Weil wenn man sich vorstellt, sozusagen die Arbeit auch zu nutzen, um in Kontakt zu bleiben mit Gott, dann kriegt man mitunter vielleicht den Stress, soll ich jetzt daneben Rosenkranz beten oder wo soll ich mit meinem Kopf sein bei der Arbeit, soll ich tun oder soll ich denken oder soll ich fühlen, soll ich das Herz zum Herrn schicken und mit dem Kopf bei der Arbeit bleiben? Wie funktioniert diese Innerlichkeit, damit die Arbeit auch wirklich Gebet sein kann?
Wir sind nicht im Zirkus. Immer noch schwieriger und immer noch mehr. Noch ein Teller. Also, ja, ich glaube, die Nähe Gottes bei der Arbeit beginnt zunächst einmal in der Haltung. Also, die Haltung ist, Gott, du weißt, dass ich jetzt arbeiten gehe oder ich bin bei der Arbeit und du weißt, dass ich diese Arbeit mit dir machen will. Das ist einmal der erste Schritt. Und nicht, ich gehe in die Arbeit, um mich auszutoben oder um von zu Hause mich zu befreien oder um der Beste zu sein, damit ich einen besseren Posten kriege. Das ist alles sekundär. Darf auch alles dabei sein. Aber die erste Haltung ist, ich bin da, weil ich mit dir die Welt mitgestalten möchte. Das ist ein Gedanke, den wir immer wieder erneuern sollen. Und das zweite ist dieses praktische Leben. Die Arbeit ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr ruhig in einem Büro sitzen und ganz gemütlich Papiere unterschreiben und stempeln. Und da denke ich mir, da kann man schon verlangen, dass du bei jedem Papier, das du stempelst, sagst, Jesus, ich liebe dich. Bumm. Es gibt Arbeiten, die das nicht zulassen. Es gibt Arbeiten, wo man ständig mit Menschen ist, mit Kindern, mit Patienten, mit Klienten, mit Käufern. Und dann sage ich immer, okay, Jesus, in jedem dieser Menschen denen ich heute begegnen werde, möchte ich dich erkennen, möchte ich dich finden. Das können wir schon im Voraus sagen. Dann habe ich schon etwas getan. Und der Herr weiß es. Das heißt, wenn ich das im Voraus schon, also sehr, sehr gut, ich meine, das ist jetzt nicht eine Predigt, aber ich empfehle sehr oft, dass man in der Früh schon, bevor man zur Arbeit geht, ein bisschen sich Zeit nehme, um zu beten. Und dann kann man schon den Tag im Voraus dem Herrn schenken und sagen, alles, was ich heute machen werde, ist für dich. Und okay, aber das ist jetzt ein Vortrag. Also, wenn man nachher während des Tages ein bisschen nicht mehr so bei der Sache ist, weiß der Herr schon, dass ich diese Absicht hatte. Und der Herr ist treu. Wir bleiben bei der Absicht nicht, aber er schon. Er hat uns das schon genommen und akzeptiert. Das heißt, ich muss bei der Arbeit nicht Rosenkranz beten. Ich meine, vielleicht ein Polizist, der irgendwo Wache hält, würde ich schon verlangen, du kannst den Rosenkranz beten. Oder ein Straßenbahnfahrer. Es gibt Arbeiten, wo es erlaubt ist, oder beim Bügeln. Oder. Aber gut, alles immer im Rahmen. Wir dürfen die Vernunft anwenden, bitte. Und den Verstand. Was geht sich in meiner Arbeit aus, was nicht. Und was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir gut arbeiten. Vor lauter Christen, die nur beten, werden wir auch nicht die Arbeit besser schaffen. Wir müssen sehr gut arbeiten. Aber das klingt ein bisschen so elitär. Will ich gar nicht. Also gut arbeiten bedeutet, Christus ist mein Zeuge. Boah, also da will man sich auch bemühen. Und ich mache die Arbeit für ihn, also was schenke ich ihm und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Gedanken damit verbunden. Aber vor allem ist einfach die Haltung, ich gehe zur Arbeit einfach ganz anders. Ich gehe ganz einfach ganz anders in die Arbeit und ich widme mich den Menschen anders. Ich sehe in ihnen Christus. Ich sehe in den kleinen, schreienden Kindern Christus. Ich meine, das ist Heiligkeit pur.
Danke, vielen Dank. Ich würde noch gerne ganz kurz was zu der Gotteskindschaft nochmal rückfragen oder auch zu der Frage, über die Frage der Taufe, inwiefern das wichtig ist. Was mich sehr berührt hat, eben dieses, dass wir hineingenommen werden plötzlich in diese Beziehung und wir leben ja, du hast es angesprochen, wir leben ja auch in einer Welt, die gefallen ist und wo Sünde ist und diese Gotteskindschaft, die geht nicht einfach automatisch, sondern eben das ist ein Geschenk, das wir annehmen müssen und der Herr hat uns eben dieses Geschenk der Taufe gegeben, dass wir es annehmen und das ist unsere, wie wenn wir adoptiert werden. Also in der Bibel steht, es ist eine Adoption zur Gotteskindschaft, die nicht automatisch durch unsere Geburt geschieht, aber auf die wir angelegt sind. Und dieses Geschenk, von dem du gesprochen hast, ist das genau Annehmen, diese Taufe, um hineingenommen zu werden. Und in diese Dreifaltigkeit, dieses Leben können wir nicht in dieser Weise eintauchen, wie Gott es für jeden Menschen möchte, wenn wir die Taufe eben nicht annehmen. Das wollte ich nochmal kurz sagen, wenn das okay ist.
Danke. Danke, ja. Ich glaube, die Freiheit spielt hier eine große Rolle. Der Herr will nicht, ohne dass wir einen Schritt setzen, will uns nicht alles geben. Er will sagen, machst du mit? Und ich muss ja sagen. Und diesen Schritt verlangt er schon.
Noch Zeit für eine letzte Frage, wenn noch jemand möchte. Sehr gut, dann hast du alles perfekt fertig erklärt.
Wir sind im Himmel.
Wir sind Gott sei Dank im Himmel. Liebe Amparo, ich darf dir nochmal ganz herzlich danken, nochmal ganz kurz den Vortrag Revue passieren lassen. Du hast mich auch sehr berührt mit der Gotteskindschaft, dass wir da in die Dreifaltigkeit hineingenommen sind, dass wir die Welt lieben, aber die Sünde hassen dürfen, dass wir auch im Asphalt in Wien Jesus erkennen dürfen und vor allem in unserer täglichen Arbeit. Ich darf dir nochmal ganz herzlich danken.
Danke euch.
Wir tun uns Wir tun uns etwas leichter, in der Schönheit von Blumen die Schönheit Gottes wiederzuerkennen als im Asphalt. So ehrlich muss man sein. Vielen Dank für dein Hiersein. Gott.